Ich habe euch ein kleines Spielzeug mitgebracht. Darum auch der Titel Newton. Das nennt sich Newton-Pendel. Aber ich will jetzt nicht eine Physikvorlesung halten, sondern es geht mir nur einzig und alleine um die Auswirkungen dieses Pendels. Es heißt übrigens Newton, der Newton hat es nicht erfunden, aber in einer seiner wichtigen wissenschaftlichen Abhandlungen hat er es ziemlich genau beschrieben drin. Und spannend ist auch dabei, dass dieses Spielzeug dann in den 70er Jahren, 60er Jahren aufkam und offensichtlich hat der, der es rausbrachte, diese Abhandlung gelesen und hat es dann Newton-Pendel genannt. Ich finde es auch spannend, dass das auch professionell eingesetzt wird. Beispielsweise habe ich mir sagen lassen, in Psychiatriepraxen kommen die oft vor, das sei gut zur Stressberuhigung. Manche nennen es auch Perpetuum mobile. Aber ich denke, das ist wissenschaftlich nicht ganz richtig, denn das Perpetuum mobile, das gibt es gar nicht. Auf Deutsch übersetzt würde heißen Perpetuum mobile fortlaufend aktiv, anhaltend in Bewegung. Aber wenn es ein richtiges Perpetuum mobile wäre, müsste es ja immer weiter pendeln. Ich habe gestoppt. Nach 80 Sekunden ist Schluss. Also, ein Impulschen und 80 Sekunden passiert etwas. Streng genommen eigentlich immer das Gleiche. Und ich habe in der vergangenen Zeit, in den vergangenen Wochen, habe ich gelernt, dass das momentan aktuell viel benutzte Wort Nachhaltigkeit genau hier in diesem Spielzeug eigentlich seinen Ursprung hat, beziehungsweise damit eng verwandt ist. Denn Nachhaltigkeit heißt auf Latein perpetuia und die wörtliche Übersetzung davon ist ewig. Und schon allein daran erkennt man die Verwandtschaft. Wenn wir also wissen wollen, was Nachhaltigkeit bedeutet, könnte es hilfreich sein, auch dieses Spiel zu verstehen. Anhaltend, immer die gleichen Ereignisse. In unserem Zusammenhang hier 80 Sekunden lang. Und das ist ein Thema, das uns im Moment in vielen Bereichen begegnet. Ich nehme euch jetzt gerade ein bisschen zu mir in die Schule nach Baar, in den Kanton Zug. Wir haben nämlich, wenn wir an dieses Pendel hier denken, in den Sommerferien neue Wandtafeln bekommen. Interaktive Wandtafeln. Und mir ist aufgefallen, wenn ich vorne dran vorbeimarschiert bin, haben die eine relativ starke Wärme ausgestrahlt. Und ich habe mich dann gefragt, wie viel Strom braucht euch das? Ich begann zu recherchieren, bin auf die Homepage gekommen von diesem Bildschirmhersteller und dort fand ich etwas höchst Interessantes. Nachhaltigkeit durch Transparenz. Und ganz unten konnte man klicken, mehr zum Thema Nachhaltigkeit. Gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft. Und dieser weiße Button, dort habe ich draufgeklickt, weil dort ist ein Versprechen drauf, das wollte ich wissen. Was versprechen Sie uns denn? Weniger Stromverbrauch, niedrigere Betriebskosten, längere Produktionslebensdauer, finanzielle Vorteile. Man könnte also sagen, für den Hersteller dieser interaktiven Wandtafel bedeutet Nachhaltigkeit, ähnlich wie es der René vorhin gesagt, möglichst wenig Stromverbrauch, lange Wirtschaftlichkeit. Ich finde aber wichtig, dass wir die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren. Das, was ich heute tue, wie ich mich heute verhalte, was ich sage, oder auch nicht sage, hat Konsequenzen. Für morgen. Ich lebe nicht alleine auf dieser Welt. Und es werden da durchaus Bereiche aufgezählt, die davon betroffen sind. Zuerst natürlich eben das große Thema Natur-Umwelt. Das Stichwort ökologischer Fußabdruck. Nun, wie viel Strom braucht dieser Bildschirm. Es war gar nicht so einfach. Ich habe ja ein bisschen recherchieren. Schlussendlich habe ich es herausgefunden. 158 Watt ist der Stromverbrauch. Aber gerade nebendran haben sie die Verstärkeranlage und die Lautsprecher drinnen angepriesen. 80 Watt. Ich nehme jetzt an, das muss man noch dazu zählen. Nachhaltigkeit. Überall werden wir aufgefordert zu mehr Nachhaltigkeit. Überall will man das Bewusstsein, ja mein Bewusstsein dafür schärfen, dass es ein Fehler ist, sich nur um sich selbst zu drehen. Dass es ein Fehler ist, dass ich nur an mich, dass ich es schön hier habe, an ein schönes Leben zu denken, sondern vielmehr darüber nachzudenken, dass meine Taten, aber das ist mir auch wichtig, meine Worte ganz oft etwas auslösen. Und wenn ich dann nachher die Folgen davon sehe, frage ich mich vielleicht, hat ich das wirklich wollen? Wenn ich das hätte gewusst vorher. Nachhaltigkeit. Und genau an dieser Stelle behaupte ich, dass die Bibel dieses Thema schon viel früher, viel intensiver, viel nachhaltiger behandelt, als manche glauben. Ich würde den Damen gerne, die diese Homepage da gestaltet haben, zurufen: Lies doch mal die Bibel! Da wirst du Antworten finden. Wir schlagen gemeinsam die Bibel auf. 1. Samuel, Altes Testament, Kapitel 24. Irgendwie ist da mal Übermittlungs- oder Tippfehler gegangen. Im Programm, das ich sehe, steht 23. 1. Samuel 24. Wenn Sie die Bibel nicht dabei haben, können Sie auch gerne vorne mitlesen. Wir lesen 1. Samuel 24, ab Vers 1. David zog weiter und blieb in den unzugänglichen Bergen bei Engedi. Ich habe übrigens Engedi schon gesehen, es liegt ein totes Meer. Kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste von Engedi. Saul wählte 3000 Elite-Soldaten aus ganz Israel aus und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Als sie in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und dort bei den eingezäunten Schafweiden eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er: Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief: Mein Herr und König! Saul drehte sich um. David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Dann begann David zu reden. Warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wolle dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorher in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen. Doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte. Einen Zipfel deines Mantels. Den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Da begann Saul laut zu weinen und rief: Bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hast, hast du mich nicht umgebracht. Vier Impulse für nachhaltiges Christsein. Wir fangen gerade an mit dem ersten Impuls. Sei ehrlich zu dir selbst. Vor 10 Tagen, meine Frau war übrigens auch dabei, durften wir eine schöne Kanufahrt machen. Und zwar der Zuger Hausfluss, die Lorz herunter, von Cham bis in die Reuss, bis nach Meerenschwand. Das ist ein kleines Flüsslein, nicht sehr groß, harmlos, man kann eigentlich überall stehen. Und trotzdem hat es ein paar Kurven drin, da muss man aufpassen. Und tatsächlich, 2 Kanus mit Inhalt sind ausgeleert. Unser Kollege, der das Ganze organisiert hat, der ist übrigens ein buchbarer Abenteuerpädagoge, der hat gesagt, wenn man kentert und auftaucht und alles ist gut, soll man so machen. Er könnte sich dann um das Kanu, das Badel und das Gepäck kümmern. Ich habe mir sagen lassen, beziehungsweise ich weiß es, es gibt auch Flüsse. Da hätte ich es nicht gewagt, mit dieser Gruppe eine solche Fahrt zu unternehmen. Und in Kanada gibt es sogar Flüsse, dort hat es auf der Seite Tafeln und dort steht geschrieben, Point of No Return. Ist noch dumm, wenn man das zu spät sieht. Point of No Return, das bedeutet dann, die Stromschnelle, der Wasserfall, der kommt. Dann hat man wirklich ein größeres Problem. Und drum, so habe ich mir sagen lassen, gibt es gewisse Flüsse, da steht dann noch vorne dran etwas, nämlich the point before the point of no return. Das ist dann der Punkt, wo du noch umkehren kannst. Das ist der Punkt, wo du noch anhalten, überlegen kannst, will ich jetzt wirklich weiter? Das ist der Punkt, an dem du noch Gewalt über dein Boot hast und selbst entscheiden kannst, was jetzt als nächstes geschehen soll. Will ich das? Und genau diesen Punkt, diesen Point before the point of no return, gibt es auch in unserem Bibeltext. Sei ehrlich zu dir selbst. Und nicht nur da, denn gibt es überall, denn gibt es auch bei dir, bei mir, in fast jeder Begegnung und Entscheidung, gibt es ein Point before the point of no return. Wenn man diese dramatische Geschichte liest, stellt sich einem sofort die Frage, ja, was hätte der Saul gegen David gehabt? 3000 Elite-Soldaten bietet er auf, um diesen damals politisch und auch körperlich kleinen David zu verfolgen. Woher kommt der abgrundtiefe Hass dieses Königs auf den kleinen David? Und die Antwort finden wir ein paar Kapitel vorher in einem Lied, das die Frauen auf den Straßen in Jerusalem sangen, wenn die Armee von einer siegreichen Schlacht zurückgekommen ist. Dort haben sie nämlich gesungen, Saul hat 1000 erschlagen, David 10.000. Dieses Lied, dieser Refrain, der war dem Saul nicht nur ein Dorn im Auge, der machte ihn grün und gelb vor Neid. Denn er signalisierte ihm, das kam bei Saul so an, es gibt da jemanden, der ist besser als ich. Es gibt da jemanden, den die Leute mehr mögen als mich. Es gibt da jemanden, der sägt an meinem Stuhl. Und das kann ein König überhaupt nicht tolerieren. Das geht nicht. Also muss ich den beseitigen. Der Grund für die Verfolgung ist also pure Neid. Das pure Machtstreben eines chaotischen Königs. Im Moment, als Saul dieses Lied zum ersten Mal hörte, galt, solange das nur in seinem Herzen drin war, merkte das noch niemand. Und ganz genau ist der Point before the point of no return. Der Punkt der Selbstreflexion. Ich kann noch entscheiden, was jetzt weiter passiert. Will ich diese Nachhaltigkeit? Spätestens als Saul David versuchte, mit dem Speer aufzuspießen, wir lesen das 6 Kapitel vorher, war dieser Punkt überschritten. Sei ehrlich zu dir selbst und überlege, und das predige ich uns jetzt allen, woher kommen vielleicht meine negativen Gefühle und Gedanken, wenn etwas geschieht? Wieso nervt mich diese Stimme immer so? Wieso reagiere ich so komisch in dieser und jener Situation? Das kannst nur du, das kann nur ich in der entsprechenden Situation beantworten. Aber vielleicht lohnt es sich einmal, mit jemandem darüber zu reden. Warum fühle ich mich manchmal zurückgesetzt, benachteiligt oder vielleicht auch nicht beachtet? Ist das, was ich denke, was ich meine, wirklich real? Darauf geht David ein, als sie sich dann vor der Höhle begegnen. Und er sagt zu Saul, was du dir da zurechtspinnst, ist völliger Unsinn. Ich habe nichts gegen dich. Ich verfolge dich nicht. Im Gegenteil, ich stehe hinter dir. Das alles hast du in deinem Herzen dir zurechtgesponnen. Reflektier doch einmal, großer König. Hier ist der Beweis. The point before the point of no return, die Selbstreflexion und damit die Frage verbunden, gibt es vielleicht nicht auch einen anderen Weg, wie ein Problem, wie eine Aktion gelöst werden könnte? Wenn ich Dinge auslöse, die ich nicht mehr aufhalten kann, dieses Pendel kann ich bremsen da. Und nach 80 Sekunden spätestens hört es auch auf. Aber es gibt Dinge im Leben, die können wir nicht mehr aufhalten. Sei ehrlich zu dir selbst. Zweiter Gedanke. Lass dich von Argumenten nicht täuschen. Und jetzt wird es spannend. Wir gehen einmal in Gedanken zusammen in diese Höhle rein. Zu dem Moment, wo sich alles zuspitzt. Wir haben gelesen, Saul sitzt vorne und verrichtet sein Geschäft, der draußen vielleicht auch gerade. Er war also wirklich einer der misslich in einer wehrlosen Situation. Der David lauert mit seinen Männern ganz hinten im Dunkeln. Er, der David, kann Saul sehr wohl sehen, aber nicht umgekehrt. Die Situation könnte also nicht besser sein, um jetzt mit einem Dolchstich dieser ganzen Sache ein Ende zu setzen. Und das ist das erste Argument, welches Davids Männer dann aufgreifen und sagen, hey, David, das hier, das ist so gut. Diese Situation ist einmalig. Das muss von Gott kommen. Und dann sagt der Nächste, Gott hat doch gesagt, ich werde dir deine Feinde in deine Hände ausliefern. Und jetzt bringen sie auch noch Bibelverse mit ins Spiel. Sie zitieren Gott und untermauern dadurch ihre Argumente. Ich frage mich, wenn du in einer solchen Situation bist, wenn ich in einer solchen Situation bin, was will ich da noch sagen? Also ich meine, persönliche Argumente, dem Saul den Hals umzudrehen, hatte David zur Genüge. Sachliche ebenso. Saul lag ja völlig falsch, es stimmte ja nicht, was er behauptete. Er war ein Lügner. Und jetzt kommen da noch geistliche Argumente dazu. Und das ganze Team steht hinter ihm. Und mit diesem dicken Packen voller Richtigkeiten, voller Argumente, voller Überzeugungen, schleicht sich David mit dem Messer in der Hand an Saul heran. Jetzt ist der Moment, jetzt kann ich mir Gerechtigkeit verschaffen. Und auf diesem kurzen Weg, ich weiß nicht, waren es 10, 15 Meter, man weiß übrigens nicht mehr genau, welche Höhle das dort gewesen sein muss, berührt Gott sein Herz und sagt zu ihm, bedenke die Folgen. Bedenke, was du tust. Nachhaltigkeit. Selbstreflexion. An anderer Stelle sagt Jesus einmal, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn genau davor wollte Gott ihn bewahren. Bedenke, was du tust. Es kann gewaltige Folgen haben. Und an diesem Punkt bedenkt David all diese Argumente. Aber auch die besten Argumente können uns täuschen. David erkennt auf diesem kurzen Weg in der Höhle, dass die besten Argumente täuschen können. Selbst Gottes Wort kann man missbrauchen oder so drehen, dass es falsch ist. Denkt an Satan, Versuchung von Jesus. Und das finde ich besonders spannend. Persönlich fragen wir uns, wie verstehe ich Gottes Wort, die Bibel? Ist das immer richtig, was ich mir da zurechtspinne? Es steht doch geschrieben und andere bestätigen mich vielleicht dabei noch, wie hier bei David. Jawohl, ich sehe das auch so. Es steht ganz viel geschrieben in der Bibel. Und es stand auch geschrieben, dass er seine Feinde besiegen würde. Dass er der nächste König würde, ja. Der Prophet und Richter Samuel hat ihn ja schon viele Jahre vorher zum König gesalbt. Er wusste, was kommt. Aber es wäre falsch gewesen, hier zuzustechen. Hier sind wir an einem ganz zentralen Punkt unseres Glaubens. Wie höre, wie bewerte, wie interpretiere ich Gottes Stimme? Für mein Leben, für meinen Alltag, für meine Erfahrung, für meine Nachhaltigkeit, für meine Entscheidungen. David hatte alle, auch die biblischen, die geistlichen, die göttlichen Argumente beiseite geschoben, weil ihm ein Argument wichtiger war. Das Auserwähltsein, das Berufensein von Saul. Ich werde meine Hand nicht an den Auserwählten Gottes legen. Niemals. Hallo, wer bin ich denn? Ich mache mich doch nicht schuldig. Dritter Impuls. Lass los, woran du dich klammerst. Ich habe neulich eine Reportage gesehen über die neuesten, modernsten Auto. Ich weiß nicht, René, ob bei deinem Auto das auch schon geht. Kannst du einfach loslassen und es fährt weiter? Er nickt. Genau. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und ich habe mich gefragt, hätte ich den Mut dazu? Mich einfach ein Navi, einem Computer anzuvertrauen und das Ding fährt mich jetzt selber zum Ziel. Ich wäre da kritisch. Will ich das Lenkrad wirklich einem Computer, einem Navi überlassen? Ich habe lieber selbst noch Gewalt über mein Fahrzeug. Ich merke es jeweils schon, wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze. Sag meine Frau ab und zu, ganz locker. Was wir von David hier in dieser Situation lernen können, dass er eben in einer sehr gefährlichen Situation sein Steuer tatsächlich loslässt. Aber nicht irgendein Navi oder einen Computer, sondern seinem Herrn und Gott. Und nachher ruft David Sauls Namen, tritt aus der Höhle heraus und zeigt ihm mit dem Stofffetzen seines Gewandes, dass er sein Leben eben hätte beenden können. Aber es nicht getan hat, weil er das Steuer losgelassen hat. Und dann sagt er diese klassischen Sätze. Der Herr soll richten. Ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten legen, auch wenn ich gerade mit Leichtigkeit mir hätte Gerechtigkeit verschaffen können. Das steht mir nicht zu. Das ist Gottes Sache. Und jetzt kommt der entscheidende Höhepunkt in der ganzen Geschichte. Saul erkennt seinen Irrtum. Und sagt zu David, und ich zitiere jetzt hier einmal Luther, du bist gerechter als ich. Gerechtigkeit ist ein theologischer Begriff, auf dem Paulus im Grunde den ganzen Römerbrief, 16 Kapitel aufbaut. Und der Luther hat sich jahrelang damit beschäftigt und dicke Bücher darüber geschrieben. Das geht ganz tief. Und hier sind viele interne Zusammenhänge zwischen Neuen und Alten Testament. Saul sagt nämlich zu David, du bist gerechter als ich. Mit anderen Worten, du lässt dich von Gottes Hand leiten und ich werde von Hass, Neid und Machtstreben geleitet. Ich will dich vernichten, aber das steht mir gar nicht zu. Merkt ihr, wie zentral dieser Begriff ist, Gerechtigkeit? Ja, was bedeutet Gerechtigkeit im biblischen Sinne? Es kann eben unter Umständen durchaus heißen, lass los. Lass los. Und das bedeutet im Grunde, tu dir etwas Gutes, indem du dich vom Irrtum befreist, an irgendetwas festhalten zu müssen, ein Vorbild darin zu sein, selber die Leitung zu haben, gib das Steuer ab. führe nicht selber die Rache aus. Obwohl du alle Argumente auf deiner Seite hast, lass los und vertrau auf Gott, deinen Herrn. Er wird dir Gerechtigkeit verschaffen. Oder Gerechtigkeit könnte vielleicht auch heißen, dass ich nicht mehr so nachtragend bin, auch wenn es mir schwerfällt. Oder vielleicht auch, dass ich nicht andere unter Druck und Zwang arbeiten lasse, sondern mit Freiheit. Nicht nur mit verbalem Messer und Zwang. Denk daran, jeder ist von Gott gemacht, ist eine Schöpfung von Gott. Petrus spricht in seinem Brief sogar davon, dass wir als Nachfolger Christi eine königliche Priesterschaft sind. Ja, ich würde sogar sagen, die königliche Priesterschaft. Nachhaltigkeit, hätte David das Messer gezückt, wäre nichts Positives geschehen. So, indem er Freiheit geschenkt hat, indem er das Steuer losgelassen hat, indem er es Gott übergeben hat, hat Saul seinen Fehler erkannt. Das nenne ich einmal Nachhaltigkeit. Und viertens und letztes, pflege deine Wurzeln. Ich habe noch ein Blümchen mitgebracht. Und ein Margritli, ein Gänseblümchen. Und das ist für mich ganz ein spezielles Blümchen gewesen. Das steht nämlich unten an der Treppe bei unserem Chalet in der Nähe von Estavaye am Neuenburger See. Und jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, hat mich dieses Blümlein begrüßt. Die helle Morgensonne hat es richtig leuchten lassen. Ein paar Tage später ging ich dann ins Jäten. Rund ums Haus habe gejätet und offensichtlich war ich so in einem Zeugs drin, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich auch dieses Blümle ausgerupft habe. Das tat mir dann schon ein bisschen leid. Plötzlich wurde ich am Morgen nicht mehr von diesem Blümle begrüßt. Und wisst ihr, was jetzt passiert ist? 2 Wochen später kam da plötzlich wieder runde Blättlein raus. Geblüht hat es leider nicht mehr, bis wir abgereist sind aus den Ferien. Aber ich weiß, es wird wieder blühen. Was habe ich aus dieser Geschichte gelernt? Das, was man nicht sieht, die Wurzeln sind verantwortlich für das, was man sieht. Die Blätter, die Blüten und später natürlich die Früchte. Und genau diese Tatsache finden wir auch in Davids Leben. Dieses Aufblühen in Gottes Gegenwart, in seiner Nähe, die Früchte, die man in dieser Geschichte von ihm wahrnimmt und sieht, die sich selbst überwinden, dieses Demütigsein, Liebe üben, die Gerechtigkeit Gott überlassen, das sind gewaltige Früchte. Dieses große Maß an Weisheit und Liebe war eben nur möglich, weil er tief verwurzelt war im Zusammenleben mit Gott. Und daran erkennt man, und das sagt der Saul zweimal, der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Und wir können sagen, vielleicht in entsprechenden schwierigen Situationen, Jesus soll Richter sein zwischen mir und dir. Wahrhaftigkeit, das war ganz tief in Davids Leben drin. Und diese Wurzeln der Wahrhaftigkeit waren so stark, dass David hier zu einer solchen Frucht, zu einer solchen Tat in der Lage war. Und deshalb sagt auch Paulus, und jetzt ziehe ich wieder eine Linie zum Neuen Testament. Und den Vers, bitte merkt euch den, der steht im Epheser 4,15. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Merkt ihr? Wahrhaftigkeit, Liebe sind die Wurzeln, die unsichtbaren Wurzeln. Und das Wachsen, Blätter machen, das Blühen, die Frucht, das Fruchtbringen, sind das Sichtbare. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe, lasst uns wahrhaftig sein in der Freiheit, lasst uns wahrhaftig sein in der Demut, weil wir wissen, da ist jemand, der das sieht. Weil wir wissen, da ist eine Autorität, die geht nicht einfach daran vorbei. Lasst uns wahrhaftig, lasst uns nachhaltig sein. Also, pflege deine Wurzeln. Was kann das für Auswirkungen haben? Ich gehe 36 Jahre zurück, dort habe ich einen Menschen kennengelernt. Und da habe ich plötzlich gemerkt, der hat etwas, was ich nicht habe. Ich will das auch haben. Und plötzlich wurde ich hungrig für Jesus und begann zu glauben. Ich habe mein Leben Jesus Christus übergeben und ihn eingeladen, in mein Leben zu kommen. Und ich habe das nie bereut. Vielleicht könnte man es auch Nachhaltigkeitspendel nennen. Von dieser Nachhaltigkeit spüren wir in Davids Leben hier etwas. Wenige Kapitel später ist Sauls Leben zu Ende. Er wird in einer Schlacht verwundet und spießt sich dann selber auf mit dem Schwert. Das ist einer der ganz wenigen, der in der Bibel Selbstmord begeht. Saul war einer davon und da sehen wir, in welcher Verzweiflung er war, wie tief gesunken, wie gottlos er war. Kurze Zeit vorher hat er sogar noch eine Wahrsagerin besucht. Dabei da war das nach Altem Testament strengstens verboten. Plötzlich machte alles keinen Sinn. Und als sein Leben zu Ende war, war auch seine Botschaft zu Ende. David übrigens hat auch einigen Unsinn in seinem Leben gemacht. Aber sein Leben war nachhaltiger. Und es kommt sogar im Neuen Testament vor, nämlich im Sohn Davids, in Jesus Christus. So wird er bezeichnet, der Sohn Davids. Nachhaltigkeit. Ich habe übrigens nichts dagegen, wenn mein aktiver Bildschirm in der Schule wenig Strom verbraucht. Und ich finde es auch okay, wenn wir zu Gottes Schöpfung Sorge tragen. Schließlich wurden wir als Verwalter, das ist unsere Aufgabe, in diese Welt hier gestellt. Aber wahre Nachhaltigkeit finden wir nur in Gottes Gegenwart. Denn er hat uns, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen und ihn einladen, als unseren Herrn und König in unser Leben zu kommen, sogar das ewige Leben versprochen. Das ist Nachhaltigkeit. Ewige Nachhaltigkeit. Und mein Wunsch ist es, dass unser Leben in Gemeinschaft mit Jesus nachhaltig wird. Dass aus eurer, aus meiner Gemeinde in Zug, aus dem Umfeld Menschen Anstöße durch uns bekommen und plötzlich erkennen, in dem lebt Jesus. Und sie wollen diesen Jesus auch kennenlernen. Das ist Nachhaltigkeit. Und deshalb nochmal ganz zum Schluss die vier Punkte. Impulse für ein nachhaltiges Leben. Sei ehrlich zu dir selbst. Denk an the point before the point of no return. Selbstreflexion. Lass dich von Argumenten nicht täuschen. Auch geistliche Argumente können falsch interpretiert und verstanden werden. Lass los, woran du dich klammerst, weil du es sowieso nicht festhalten kannst. Pflege deine Wurzeln. Liebe und Wahrhaftigkeit. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, ich bin so froh, dass du in unser Leben getreten bist. Dass du uns hast gezeigt, was wahre Nachhaltigkeit ist, die nicht nur auf die Schöpfung die hier beschränkt ist, sondern in die Ewigkeit. Und wir denken noch gerade einmal fest an die Retrette der Gemeindeleitung. Und du siehst auch die Perspektive, die du ihnen dort geben kannst. Du siehst uns. Ein Stückchen Himmel lebt in uns hin, dank dir. Bitte lass es leuchten. Und dass Menschen das dürfen sehen. So bitten wir dich für die neue Woche, dass du mit uns kommst. Herr, lass uns nachhaltig sein vor dir. Amen.